Manche von euch wissen das vielleicht nicht, aber ich habe Musik an der Uni studiert. Ich benutze das nicht so oft in meinem Alltag. Genauer gesagt habe ich Musikwirtschaft studiert. Es ist ein besonderer Fokus mit einem Schwerpunkt auf Aufnahmen. Aus dieser Studienzeit habe ich eine tiefe Wertschätzung für gute Musik und auch gutes Songwriting. Meine Lieblingsmusikkünstler ist die Gruppe Simon und Garfunkel. Und so das Songwriting von Paul Simon ist sehr kreativ und die Art und Weise, wie Art Garfunkel singt und Harmonien schafft, bringt Leben in ihre Lieder. Und sie haben viele der meistverkauften Songs und Alben aller Zeiten. Vielleicht manche von euch kennen solche Lieder wie The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, Mrs. Robinson, The Boxer, nur ein paar Beispiele. Aber was auch sehr bewusst ist, sie hatten eine sehr turbulente Beziehung. Sie haben sich zum ersten Mal getroffen, als sie 11 Jahre alt waren in der Schule und wurden schnell beste Freunde geworden. Kurz darauf haben sie begonnen, gemeinsam Musik zu machen und mit 15 Jahren haben sie einen Plattenvertrag bekommen. So sehr jung. Und dann einige Jahre später, während des Studiums, sie waren an der Uni, veröffentlichte Paul Simon einen Song im Alleingang, also als Solo-Artist, was Art nicht gefallen hat. Er hat das als Verrat empfunden. Und das war der erste Riss in einer langen, komplizierten Beziehung zwischen den beiden. Im Laufe der Jahre haben beide versucht, Solo-Karrieren zu machen, aber keiner von ihnen war sehr erfolgreich. Sie sind wieder zusammengekommen und eine Zeit lang auf Tours gegangen, aber dann ist etwas passiert, was dem anderen nicht gefallen hat und sie haben sich wieder getrennt. Wenn sie wieder zusammengekommen sind, haben sie große Konzerte gehalten. Sie hatten einmal ein Konzert in Central Park in New York City, das von über 500.000 Menschen besucht wurde. Man kann das auf YouTube sehen, wie groß das Publikum ist. Und es wurde klar, dass sie einander brauchten, um in der Musikindustrie erfolgreich zu sein, aber sie hassten einander. Über Jahre hinweg haben sie nicht miteinander gesprochen. Und dann erst letzten Monat wurde ein Artikel veröffentlicht, in dem es hieß, sie hätten sich versöhnt und seien wieder Freunde. Also was gut zu hören ist. Aber es gibt immer noch Jahre voller verletzter Gefühle und verletzender Wörter. So diese beiden Männer sind sehr begabte Musiker, aber offenbar sind sie nicht in der Lage, gute Freunde zu sein. Und das, diese Art von Beziehungen, was sagt Gottes Wort zu diesem Thema? Freundschaften und andere Arten von Beziehungen sind wirklich in dieser Welt unvermeidlich. Denn wir sind dazu bestimmt, Beziehungen zu anderen zu haben. Das haben wir in der Lesung gesehen. Und selbst wenn man beschließt, allein auf einer Insel oder in den Bergen zu leben, muss man sich dafür von bestehenden Beziehungen trennen. Und das könnte diesen Beziehungen schaden. Da Beziehungen zum Leben dazugehören, ist es nur logisch, dass das Buch der Sprüche dieses Thema behandelt. Und damit werden wir uns heute in dieser Predigt befassen. Sprüche und Beziehungen. Wir werden uns insbesondere mit drei Arten von Beziehungen beschäftigen. Erstens mit Familie, aber wir werden nicht über die Ehe sprechen. Das ist ein Thema für nächste Woche in dieser Predigtreihe. Freundschaft und dann auch Nachbarschaft oder unsere Beziehungen mit unsere Nächsten. So, erstens lass uns schauen, was die Sprüche über Beziehungen in der Familie zu sagen haben. Wir werden uns, ja, wie gesagt, nicht mit der Ehe befassen, aber wenn wir zum Anfang der Sprüche zurückgehen, also jetzt in dieser Predigtreihe schauen wir, okay, was sagt die Sprüche zwischen Kapitel 10 und 31 über diese Themen. Aber wenn wir zurückgehen zu Kapitel 1 von den Sprüchen, sehen wir in Verse 8 und 9, höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. So, wir sehen hier, dass der Verfasser Salomo an seinen Sohn schreibt und ihn daran erinnert, auf die Weisheit seiner Eltern zu achten. So wirklich, also der Kontext des gesamten Buchs der Sprüche ist die Weitergabe von Weisheit von einer Generation zu den Nächsten. Und wir sehen, dass die Eltern hier die Verantwortung haben, diese Weisheit an die nächste Generation weiterzugeben und dass die Kinder auf diese Weisheit und Unterweisung hören sollen. Einer der bekanntesten Verse in den Sprüchen über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist in Kapitel 22, Vers 6. Das schreibt der Autor hier. Ja, erziehe ein Kind an den Weg, den es gehen soll, so wird es nicht davon weichen, wenn es alt wird. Also wir müssen uns erinnern, dass die Sprüche allgemeine Regeln und keine Versprechen sind. Hat Alex das also oft in dieser Predigtreihe gesagt. Wir können also nicht auf diesen Vers schauen und sagen, dass Gott uns hier verspricht, dass unsere Kinder, wenn wir ihnen gut lehren und beibringen, was es heißt, Gott zu lieben, Jesus nachzufolgen und ein treues, gottgefälliges Leben zu führen, mit Sicherheit unsere Fußstapfen treten und ebenfalls für Gott leben werden. Also das ist kein Versprechen. Und es gibt viele Beispiele von Menschen, die ich persönlich kenne und auch die ich zeigen könnte, dass dies nicht immer der Fall ist. Aber es ist wahr, dass Kinder dazu neigen, ihre Eltern zu imitieren und Dinge von ihnen zu lernen, sowohl gute als auch schlechte. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es Dinge gibt, die ich von meinen Eltern gelernt habe und die ich imitiere. Und viele dieser Dinge sind gut. Und vielleicht gibt es auch Dinge, die nicht so gut oder ein bisschen irritierend ist. Man kann vielleicht mit meiner Frau darüber sprechen. Ich weiß nicht. Es gibt Dinge, die ich selbst gelernt habe. Wenn man also ein Kind so erzieht, wie es sein sollte, ist es wahrscheinlicher, dass das Kind in die Fußstapfen der Eltern tritt, als dass es das nicht tut. Und so das ist die Verantwortung, die die Eltern haben. Und was die Kinder tun, nachdem sie erwachsen geworden sind, wirft bis zu einem gewissen Grad ein Licht auf die Eltern. So, wir sehen dies in den Sprüchen. Also zweimal schreibt der Autor etwas Ähnliches in Kapitel 10, Vers 1 und dann auch wieder in Kapitel 15, Vers 20, machen die Sprüche dies deutlich. Der Autor schreibt, ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kümmer seiner Mutter. So, diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist eine der wichtigsten Beziehungen, die eine Person haben kann. Es ist wichtig dann, dass diese Beziehung gut und gesund ist. Wenn sie gut ist, kann sie dazu führen, dass Generationen von Weisheit weitergegeben werden. Also Eltern, nehmt die Aufgabe, eure Kinder zu erziehen, ernst. Besonders, wenn es um den Glauben und die Kenntnis Gottes geht. Kinder, Und hier spreche ich nicht nur zu Kindern, die noch bei ihren Eltern wohnen. Es gibt wirklich also keine Altersgrenze für die Ehrung der Eltern. Also alle von uns sind auch Kinder. Hört auf die Weisheit eurer Eltern. Also hier, die Sprüche betonen auch in diesem Bereich der Familienbeziehungen auch die Bedeutung des Friedens in einem Haushalt. So in zum Beispiel in Kapitel 11, Vers 29 heißt es, wer seine eigene Familie zerrüttet, wird nur Wind zum Erde bekommen. Und der Tor wird ein Knecht dessen, der weise ist. Und dann in Kapitel 17, Vers 1 schreibt Salomo, besser ein trockener Bissen mit Ruhe, als ein Haus voll Opferfleisch mit Streit. So in den Sprüchen geht es mehr um die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, aber ich denke, diese beiden Sprüchen, die wir gerade gelesen haben oder gehört haben, lassen sich auch auf den Rest des Haushalts und sogar auf Geschwister übertragen. Da kann man das auch sehen. Es ist nicht gut, also Ärger und Zwietracht in einen Haushalt zu bringen. Na, also das bedeutet nicht, dass man dann Probleme ignorieren und nicht offen über Streite sprechen sollte. Was diese Sprüche vermitteln wollen, ist, dass es gut ist, mit der Familie in Frieden zu leben. Also bring keine Spaltungen oder Eifersucht, Neid oder Streit in das Haus. Es ist besser, mit sehr wenig und in Frieden zu leben, als mit viel Besitz, viel Essen, aber in einem Haushalt, in dem kein Frieden herrscht. Das ist, was der Autor hier sagen möchte. So, das ist erstens so ein bisschen über diese Beziehungen in der Familie. Als nächstes werden wir uns mit Freundschaften befassen. In den Sprüchen gibt es eine ganze Reihe von Versen, die sich mit Freundschaft befassen. Eine der bekanntesten Verse ist in Kapitel 18, Vers 24. Wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Wir können nicht entscheiden, wer unsere Eltern oder wer unsere Geschwister sind. Aber wir können entscheiden, wer unsere Freunde sind. Und diese Entscheidung kann sehr wichtig sein, denn es ist möglich, dass man zu bestimmten Freunden eine engere und tiefere Beziehung hat als zu einem Bruder oder einer Schwester. Dieser Vers aus den Sprüchen könnte wahr sein, weil das Fundament im Elternhaus schwach ist oder in dem Haushalt schwach ist und es ständig Streit zwischen Familienmitgliedern gibt. Oder es könnte das Ergebnis einer bewussten Entscheidung und der gegenseitigen Unterstützung und Ermutigung von Freunden sein. Also in jedem Fall ist es wichtig, wenn wir als Freunde auswählen, die Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen und in die wir viel körperliche, geistige und emotionale Energie investieren. Die Bibel verkennt nicht die Bedeutung dieser Beziehungen. Es ist sehr wichtig. Und die Sprüche helfen uns, die Vorteile guter Entscheidungen in Bezug auf Freundschaft zu erkennen, aber auch die Folgen schlechter Entscheidungen in Bezug auf Freundschaft. Zum Beispiel in Sprüche Kapitel 13, Vers 20 heißt es, der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. So dieses Spruch will damit sagen, dass wir im Allgemeinen so werden wie die Menschen, mit denen wir uns umgeben, insbesondere unsere engsten Freunde. Wenn du dich mit weisen Menschen umgibst, wirst du auch weise werden. Wenn du dich mit unweisen Menschen umgibst, wirst du doch wirst du auch unweise werden. Und genau wie das Spruch über die Kindererziehung können wir dies nicht als Versprechen oder Prophezeiung betrachten. Es ist eine allgemeine Regel und eine Botschaft der Weisheit für das Leben. Ein weiterer Vers, der den Nutzen hervorhebt, ist in Kapitel 27, Vers 17. Vielleicht hat man auch diesen Vers schon gehört. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Dieser Vers bezieht sich auf den gegenseitigen Nutzen, den zwei Menschen voneinander haben können. Er bezieht sich nicht ausschließlich auf die Freundschaft, aber, also schließt sicherlich die Freundschaft ein und bezieht sich vielleicht in erster Linie auf sie. Also wir sehen, wie wichtig das ist. Ein gutes Bild für eine starke biblische Freundschaft ist eine, in der beide Personen ermutigt und herausgefordert werden und durch das Beispiel der anderen Person Christus ähnlicher werden. So, dann kommt die Frage an mich und an uns. Wer sind die Freunde in deinem Leben? Ermutigen sie dich und fordern dich heraus, Jesus ähnlicher zu werden? Als Nachfolger Jesu sollten unsere engsten Freunde idealerweise andere Gläubige sein, die uns auf unserem Weg mit dem Herrn helfen können. Und das heißt nicht, dass wir keine Freunde haben sollten, die nicht Christen sind. Also Jesus selbst hat uns befohlen, das Evangelium mit denen zu teilen, die es nicht kennen. Und das würde dann bedeuten, dass wir andere, die keine Christen sind, kennenlernen und mit ihnen befreundet sein sollten. So, wir können und sollten Zeit mit anderen Menschen verbringen und uns mit ihnen anfreunden, aber als Christen, die tiefsten und engsten Freundschaften in unserem Leben sollten andere Christen sein, die uns anspornen und uns in biblischer Weisheit herausfordern können. So, das ist dann jetzt die Freundschaft. Und dann jetzt müssen wir noch die Beziehungen zu den Nächsten betrachten. Wir haben alle Nächsten. So, das können unsere Nachbarn sein, die Menschen, die neben uns wohnen. Es kann sich auch auf die Menschen um uns herum in verschiedenen Momenten oder Phasen unseres Lebens beziehen. Es handelt sich dabei nicht um Familienangehörige oder Freunde, sondern um andere Menschen, mit denen wir interagieren und zu denen wir auf irgendeiner Ebene eine Beziehung haben. Wir können an Menschen denken, die in unserem Wohnhaus wohnen, also unsere Nachbarn, oder an die Menschen, mit denen wir zur Schule gehen, an die Menschen, mit denen wir arbeiten, an die Angestellten in deinem Lieblingsrestaurant und so weiter. Die Sprüche sagen nicht viel darüber aus, wie wir in diesen Beziehungen aktiv werden und gute Nächsten sein können, aber viele der allgemeinen Weisheiten in diesen Sprüchen, insbesondere die über Freundschaft, könnten auch hier anwendbar sein. Und wenn du in Weisheit lebst, kannst du eine positive Wirkung auf andere Menschen haben. Ich gebe euch ein persönliches Beispiel aus meinem Leben. Ich habe einmal während meines Studiums erlebt, dass eine Frau, mit der ich zur Highschool gegangen bin, und sie war kein Christ, so Highschool in den Staaten ist es die 9. bis 12. Klassen. Und diese Frau hat mich auf Facebook kontaktiert, um Rat zu einem bestimmten Problem geboten hat, mit dem sie etwas zu tun hatte. Und also ehrlicher gesagt, ich, Ich kannte diese Frau nicht so gut. Wir hatten also ja ein paar Klassen zusammen, aber wir waren nicht befreundet. Wir hatten nicht wirklich gemeinsame Freunde. Aber sie wusste, dass ich Christ bin. Und ich war ihr offenbar ein gutes Beispiel, sodass sie mich um Rat fragte, weil sie hören wollte, was ich als Christ über das Problem in ihr Leben dachte. So, ja, um euch zu ermutigen, so, ihr könnt einen positiven Einfluss auf die Menschen um euch herum haben. Wenn du versuchst, ein treuer Nachfolger Jesu zu sein, sieht man nicht immer vielleicht die Frucht davon, aber die Wirkung ist da. Es ist wirklich da. Also Menschen werden das sehen. Ja, wenn es um die Beziehung auch zu den Nächsten geht, gibt es in den Sprüchen so einige Beispiele dafür, wie man ein schlechter Nächsten sein kann. So als Warnung oder als schlechtes Beispiel sozusagen. In Kapitel 11, Vers 9, ist es zum Beispiel, sehen wir einen Vers: Mit seinem Mund richtet ein gewissenloser Mensch seinen Nächsten zugrunde, aber durch Erkenntnis werden die Gerechten befreit. Oder dann auch in Kapitel 14, Vers 21, Wer seinen Nächsten verachtet, der sündigt, aber wohl dem, der sich über den Elenden erbarmt. Aus Versen wie diesen können wir sehen, dass es sich auf unsere Nachbarn beziehen kann, auf diejenigen, die in unserer Nähe leben, aber auch auf andere Menschen um uns herum. Ja, und ich möchte zwei weitere Verse geben, die uns davor warnen, ein schlechter Nachbar oder Nächsten zu sein. Es gibt auch in Kapitel 25, Verse 17 und 18, Betritt nur selten das Haus deines Nächsten, damit er deiner nicht überdrüssig wird und dich hasst. Ein Hammer, ein Schwert, ein spitzer Pfeil, so ist ein Mensch, der gegen seinen Nächsten ein falsches Zeugnis ablegt. So hier sehen wir die Gefahr, dass wir unseren Nächsten ausnutzen und ihre Freundlichkeit oder Gastfreundschaft uns gegenüber missbrauchen. Und das kann zu einer angespannten oder zerrütteten Beziehung führen. Wir sehen auch die Gefahr, falsches Zeugnis abzulegen, was ein Verstoß gegen das 9. Gebot in dem Alten Testament mit den 10 Geboten. Das ist ein Verstoß gegen das 9. Gebot. Und das kann für andere unglaublich schädlich sein. Und als Nachfolger Jesu sollten wir nicht etwas sein, das auf das andere in unserem Leben hinweisen können. Und dann auch ein Vers, das es ein bisschen lustig ist, aber auch darauf hinweist, wie man ein schlechter Nächsten sein kann, nämlich in Kapitel 27, Vers 14. Dort heißt es, wenn einer seinen Nächsten am frühen Morgen mit lauter Stimme segnet, so wird ihm das als ein Fluch angerechnet. Ich erinnere mich an eine andere Geschichte, als ich an der Uni studiert habe. Ich habe mit 4 anderen Jungs in einer Wohnung auf dem Campus gewohnt und einer dieser Jungs war sehr diszipliniert und steht fast jeden Morgen früh auf, um ins Fitnessstudio zu gehen. Das war ja in Ordnung, das hat uns nicht gestört. Aber wenn er vom Fitnessstudio zurückgekommen ist, machte er sich fast jeden Tag einen Shake und benutzte den Mixer. Und das war sehr, sehr laut. Und ja, das hat den Rest von uns aufgeweckt, viel, viel früher, als wir das wollten. Und das war ein bisschen, also Ärger für uns als Mitbewohner. Also sei kein Ärgernis für deine Nächsten, so will es dieses Spruch sagen. Es könnte eigentlich sich darauf auswirken, ob du die Gelegenheit hast, sie besser kennenzulernen und ihnen Hoffnung im Leben mitzuteilen. So, warum ist das so wichtig? Warum also beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Du könntest diese Predigt hören und denken, okay, ja, ich muss sicherstellen, dass ich ein gutes Beispiel als Freund und Nächsten bin. Und ich muss sicherstellen, dass die Beziehungen in meiner Familie gut sind. Okay, das ist ja eine gute Anwendung. Aber wo bleibt dann die Hoffnung? Das hilft uns nicht, wenn wir in unseren Beziehungen versagt haben. Und wir versuchen nur, es in Zukunft besser zu machen, um dann enttäuscht zu sein, wenn wir wieder versagen. Ich möchte, dass wir erkennen, dass unser Beispiel und unsere Hoffnung in diesen Beziehungen in Gott zu finden sind. So schauen wir uns, was das Neue Testament über diese Art von Beziehungen zu sagen hat und was das auch für uns praktisch bedeutet. Wenn es um die Familie geht, wird in dem Neuen Testament immer wieder Bedeutung der Beziehung zwischen Eltern und Kindern hervorgehoben. Ein gutes Beispiel ist Epheser Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Das ist ein Abschnitt, der das unterstreicht. Wir sehen auch, dass Gott unser Vater oft in dem Neuen Testament genannt wird. Ein gutes Beispiel ist das Vater Unser. Es macht das sehr deutlich. Jesus sagt uns, dass wir, wenn wir beten, Gott unseren Vater nennen sollen. Dies beschreibt dann einen Gott, der uns nah ist und eine Beziehung zu uns wünscht. Nicht einen Gott, der kalt und distanziert ist und nichts mit uns zu tun haben will. Die Beziehung eigentlich zwischen dem Vater und dem Sohn Jesus ist ein perfektes Beispiel für Liebe und Unterordnung in der Bibel. Wir können uns auch ein Beispiel daran nehmen, wie der Vater mit uns, den Nachfolgern von Jesus, umgeht. Er diszipliniert uns, wenn wir versagen, denn das ist es, was gute Väter tun. Er will, was das Beste für uns ist. Und was ist das Beste für uns? Gott zu kennen und ihn zu lieben. So, ja, wir sehen hier, je näher wir unserem himmlischen Vater kommen, desto besser werden unsere Beziehungen zu anderen sein. Wir müssen für alles auf unseren himmlischen Vater schauen. Das ist erstmal unser Fundament. Und das Vaterunser drückt dies deutlich für uns aus. Wir ehren den Vater und erwarten von ihm, dass er für uns sorgt, uns vergibt und uns in die Gerechtigkeit führt und weg von Sünde und Versuchung führt. Diese Beziehung ist die Grundlage für alles andere. Und wenn wir beginnen, Jesus nachzufolgen, nimmt Gott uns in seine Familie auf. Also wir sind Teil seiner Familie. In Epheser Kapitel 1, Vers 5 schreibt Paulus, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wir werden in die Familie Gottes adoptiert und erhalten alle Vorteile, die es mit sich bringt, ein Kind Gottes zu sein. Nämlich ewiges Leben und eine perfekte Beziehung zu unserem Schöpfer. So kennst du Gott als deinen himmlischen Vater? Würdest du in seiner Familie adoptiert? Kennst du diese Beziehung mit Gott? Hast du diese Beziehung mit Gott? Wenn nicht, kannst du das haben. Und er möchte diese Beziehung zu dir haben. Wenn du das möchtest, wenn du ihn wirklich kennenlernen möchtest, dann bitte heute sprich mit mir, sprich mit Alex, sprich mit einem anderen Christ, dem du vertraust. Das ist sehr wichtig. So, das ist die Beziehung in der Familie. Wie steht es mit der Freundschaft? Auch hier, es gibt ein großes Vorbild für uns in dem Neuen Testament. Nochmal, das ist Jesus. In dem Neuen Testament, in Johannes Kapitel 15, Vers 15, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nennt uns seine Freunde. Das ist ja unglaublich. Unser Herr und Erlöser nennt uns seine Freunde. Und Jesus ist das perfekte Beispiel für einen Freund. Seine Liebe, seine Vergebung und seine Aufopferung für andere sollten auch in uns gesehen werden, wenn wir versuchen, ein guter Freund zu sein. Die Freundschaft mit Jesus ist dann die Grundlage für unsere anderen Beziehungen, insbesondere für unsere Freundschaften mit anderen Gläubigen. Er ist ein perfektes Beispiel für uns. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So es ist diese Liebe füreinander in der Familie Gottes, die der Welt zeigt, dass wir Jünger Jesu sind. Zeigen deine Freundschaft in der Welt, dass du ein Jünger Jesu bist. Lass Jesus dein perfektes Beispiel sein und lass dich von ihm formen und zu dem Freund machen, der du sein solltest. Und dann letztens, wie steht es um die Beziehungen zu unseren Nächsten? Hier in dem Neuen Testament ist eine der bekanntesten Geschichten von Jesus und er spricht dieses Thema direkt an. Es ist das Gleichnis von barmherzigen Samariter. Es ist in Lukas Kapitel 10, Verse 25 bis 37. Ich werde diese Geschichte zusammenfassen, falls du diese Geschichte nicht kennst. Ein Schriftgelehrter kommt zu Jesus und fragt ihn, wie er das ewige Leben erlangen oder bekommen kann. Jesus dreht die Frage um und fragt ihn, was das Gesetz dazu sagt. Und der Mann antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft und von ganzem Denken. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt ihm, dass er richtig geantwortet hat. Und das ist auch, was Jesus an einer anderen Stelle sagt, nämlich in Matthäus 22, Verse 37 bis 40. Und also diese Antwort ist eine Zusammenfassung des ganzen Gesetzes und der Propheten. Aber dann fragt der Mann, der Schriftgelehrte: Wer ist mein Nächster? Und Jesus erzählt dann eine Geschichte eines Mannes, der auf der Straße von Räubern geschlagen wurde und halbtot zurückblieb. Ein Priester ging die Straße entlang und hat dem Mann nicht geholfen, wollte gar nichts mit ihm zu tun haben. Dann ging ein Levit die Straße hinunter und hat dem Mann auch nicht geholfen. Ein Samariter, der damals von den Juden verachtet wurde, ist dort geblieben und er war barmherzig und hat dem Mann geholfen, auch wenn es ihn viel gekostet hat. Jesus fragte dann zu diesem Schriftgelehrter: Wer war der Nächste des Mannes, der von den Räubern geschlagen wurde? Es war offensichtlich, dass es der Samariter war in dieser Geschichte. Und diese Geschichte zeigt uns ein großartiges Beispiel dafür, was es bedeutet, ein guter Nächster zu sein. Es bedeutet, den Menschen um uns herum große Liebe und Mitgefühl zu zeigen, auch wenn es uns etwas kostet. Jesus hat uns geliebt, auch wenn es ihn selbst viel gekostet hat. Er hat sich geopfert und ist für unsere Sünden gestorben. Als Nachfolger Jesu sollen wir diesem Beispiel folgen und andere lieben, auch wenn es schwierig und aufopfernd ist. Auch hier schauen wir auf Jesus, als unser perfektes Beispiel. So, das sind ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament. Wir sehen hier, also im Alten und Neuen Testament, Beziehungen sind sehr wichtig. Wir sehen das in den Sprüchen und auch in anderen Teilen. Aber unsere Beziehung zu Gott ist die Grundlage für gute, gesunde Beziehungen zu anderen. Gute Beziehungen zu anderen sollten nicht der Grund sein, warum wir zu Gott kommen oder warum wir Jesus nachfolgen. Wir kommen zuerst zu Gott, weil wir ihn brauchen und weil wir ohne ihn keine Hoffnung auf Leben und Tod haben. Aber wenn wir zu Gott kommen und seinen Willen unterwerfen und durch Jesus Vergebung für unsere Sünden empfangen, verändert er uns und er macht uns neu und das wirkt sich auf unsere Beziehungen zu anderen aus. So, es ist nicht unsere primäre Motivation, aber es ist ein sekundäres Ergebnis. Wenn du starke, gesunde Beziehungen zu anderen haben möchtest, brauchst du erst eine Beziehung zu Gott. Und wenn du diese Beziehung zu Gott hast, schon hast, wird er dich im Leben leiten und in dir arbeiten, damit du gute Beziehungen zu anderen hast. Vielleicht hast du schon in deinen Beziehungen im Leben versagt. Es gibt verletzte Gefühle, schlechte Dinge wurden gesagt, es fehlt an Vertrauen. So ähnlich wie Simon und Garfunkel. Aber wir haben aufgrund unserer Sünde unsere Beziehung zu Gott beschädigt. So, wir haben dieses Problem mit Gott. Wir müssen mit ihm versöhnt werden und dann wird er uns helfen, uns mit anderen zu versöhnen. Nur als kurze, also Randbemerkung hier am Ende. Einige von euch hören mich vielleicht diese Dinge sagen und denken, aber gibt es nicht einen Vers, in dem Jesus davon spricht, sich mit anderen zu versöhnen, bevor wir zu Gott kommen und ein Opfer mitbringen? Ja, es gibt eine Stelle in der Bibel, in Matthäus Kapitel 5, Verse 23 und 24, und Jesus sagt, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfer deine Gabe. Das scheint das Gegenteil von dem zu sagen, was ich gerade gesagt habe. Dass du erst eine gute Beziehung mit Gott haben sollst, bevor dann du andere Beziehungen, gute Beziehungen hast. Aber ich denke, wir müssen hier den Kontext betrachten. Hier spricht Jesus zu denjenigen, die zur Gemeinschaft der Gläubigen gehören. Es gibt also wirklich zwei Ansätze hier. Wenn du bereits Jesus nachfolgst, lebt der Geist Gottes in dir und er kann und wird dir helfen, zerbrochene Beziehungen mit anderen zu versöhnen. Und das müssen wir ernst nehmen. Manche würden argumentieren, dass Beziehungen versöhnt werden muss, bevor man zum Tisch des Herrn kommt und das Abendmahl feiert, wenn man ein Gläubiger ist. Manche machen dieses Argument. Das unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Versöhnung mit anderen Menschen. Was ich hier damit meine, dass man zuerst mit Gott versöhnt sein muss, gilt für diejenigen, die noch nicht zur Gemeinschaft der Gläubigen gehören. Und aufgrund der allgemeinen Gnade, die Gott uns schenkt, können Beziehungen in gewisser Weise auch ohne Gott versöhnt werden, so wie es Simon und Garfunkel letzten Monat getan haben. Aber wahre, tiefe Versöhnung kann ohne Gott nicht richtig getan oder verstanden werden. Wir müssen wirklich zuerst mit Gott versöhnt sein und diese Beziehung in Ordnung bringen, bevor wir andere Beziehungen versöhnen können. Und wenn man das tut, gibt es echte, wahre Hoffnung, zerbrochene und beschädigte Beziehungen wiederherzustellen und zu versöhnen. Ja, möge Gott uns die Kraft geben, ein Volk der Versöhnung zu sein. So, auch hier, wenn du Fragen hast, was das bedeutet, Jesus nachzufolgen oder wie du eine Beziehung zu Gott beginnen kannst, dann bitte sprich mit mir, sprich mit Alex, sprich mit einem anderen Christ, dem du vertraust. Eine Beziehung zu Gott kann für dich heute beginnen. Und dann kann er dir helfen, Versöhnung mit anderen Beziehungen in deinem Leben zu haben. Lass uns beten. Vater, wir sind dankbar, dass du uns liebst. Wir haben unsere Beziehung mit dir beschädigt, aber du bist ein Gott voller Barmherzigkeit und Gnade. Du hast deinen Sohn Jesus zur Erde geschickt, damit wir Versöhnung und Vergebung und Erlösung finden dürfen. Das feiern wir in dieser Jahreszeit, dass Jesus zu unserer Welt gekommen ist. Was für ein großes Geschenk das ist. Gott, hilf uns, wo wir in unseren Beziehungen versagt haben, Versöhnung zu finden. Aber wenn es jemand hier gibt, der dich noch nicht kennt, Gott, wir beten für deine Errettung und dass du dieser Person hilfst, diese Beziehung mit dir wiederherzustellen. Und das beginnt mit Buße und Glauben an dich. Und Gott, wo manche von uns in unseren Beziehungen versagt haben, also manche von uns, die schon an dich glauben, wo wir versagt haben, gib uns die Kraft, Versöhnung zu schaffen. Das ist möglich, weil du, dein Geist wohnt in uns und hilft uns in unserem christlichen Leben. Bitte sei mit uns und hilf uns, ein Volk, eine Gemeinde, wo man Versöhnung und Vergebung finden kann, weil du ein Gott bist, der uns vergibt. Amen. Ja, jetzt müssen wir noch ein Lied zusammen singen. Und wenn es möglich ist, bitte ich euch nochmal für dieses Lied aufzustehen.